Das war wirklich ein sehr sehenswerter Miami Grand Prix und wir haben einiges zu besprechen in dieser Folge. Zum Beispiel die absolute Dominanz mehr denn je in dieser Saison von McLaren. Die Fehler vermeintlichen von Lando Norris, das lupenreine Rennen von Oscar Piastri, der George Russell, der sich auf Platz 3 geschlichen hat, ganz unerwartet, obwohl Antonelli schon vieles richtig gemacht hat, der wird immer mehr zum Superstar, ähnlich wie bei einem unserer Fans schon ja, geteasert auf dieser Episode. Und da müssen wir natürlich sprechen über Ferrari, das ist absolutes Chaos. Wir haben außerdem noch einen richtig coolen Gast wieder mal, zum zweiten Mal inzwischen bei uns dabei, und zwar den lieben Kevo von Overcut F1, schon mal vielen Dank und viele Grüße raus an dich, Kevo. Danke, dass du dich beteiligt hast. Der schätzt auch ein bisschen den Grand Prix für uns ein und ich würde sagen, Dave, wir haben noch mehr in dieser Episode, aber bevor wir euch da jetzt mit der Zusammenfassung langweilen, gehen wir mal direkt rein.
Machen wir, auf geht's.
Tja, und bevor wir loslegen, Dave, wir müssen auch hier, habt ihr bestimmt an anderer Stelle an dem Wochenende auch gehört, unsere, Mitleidsbekundungen und unseren Respekt und Tribut an Jochen Maas zollen, der ist verstorben.
Beileidsbekundungen meinst du?
Beileidsbekundungen, ja. So sagt man es, hat Mitleid jetzt gesagt. Ne? Mhm. Also, für mich schon eine ziemliche Legende. Wahrscheinlich viele von euch, die etwas jünger sind, kennen ihn nicht mehr. Ehemaliger Formel-1-Fahrer und auch unter anderem RTL-Co-Kommentator neben Heiko Wasser. Und ich persönlich kenne ihn auch noch erstens daher und zweitens vom Formel-1-Rennspiel auf der PlayStation, F1 natürlich. 97. Unter anderem war er auch dabei und hat sehr viele legendäre Kommentare, die sich auch sehr oft wiederholt haben. Aber sehr war schön. Toll, also schöne Atmosphäre, ja.
Erinnerungen bleiben, die Stimme bleibt auch im Kopf. Man muss natürlich noch sagen, er war am Ende, im Herbst seiner Karriere, seiner Rennfahrerkarriere, dann auch noch Mentor für Heinz-Harald Frentzen, Karl Wendlinger und Michael Schumacher natürlich im Mercedes Le Mans-Programm, sag ich mal, im Sportwagen. Auch daher kennt man ihn, hat eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, um die drei deutschen, / österreichischen Piloten da in die Formel 1 zu bringen. Er wird unvergessen bleiben, Legende des deutschen Motorsports auf jeden Fall. Leider verstorben am Wochenende, aber wie gesagt, er wird uns in bester Erinnerung bleiben. Und damit können wir umleiten zum nächsten Thema. In nicht so guter Erinnerung hatten wir bisher den Miami Grand Prix. An diesem Wochenende war er aber ganz gut. Aber die Neuigkeit lautet, auch das habt ihr sicher schon mitbekommen, der Vollständigkeit halber auch von uns nochmal, der Vertrag mit Miami wurde verlängert bis 2041. So lange werden da noch Formel 1 Grand Prix ausgetragen. Aber ich muss zugeben, nach dem Wochenende, nach dem Rennen, nach dem Sprint, den wir jetzt da erlebt haben, sehe ich das durchaus entspannter, da geht ja doch was.
Tja, da gehe ich schon auf die 60 zu, wenn der Vertrag dann ausläuft.
Hör mir auf.
Ja. Tja, okay, dann schauen wir mal rein. Also McLaren, so dominant waren sie in dieser Saison tatsächlich noch nie. Zwei Doppelsiege jetzt im Sprint in Miami und dann im Hauptrennen auch. 33 Sekunden Vorsprung, nicht etwa vom Sieger auf den dritten Russell, also den ersten nicht McLaren, sondern von Norris auf Russell. Gut, der war am Ende nur noch so ungefähr 4 Sekunden hinter Piastri, aber das war schon krass und das zeigt schon, dass zumindest auf der Strecke McLaren in einer komplett anderen Welt waren. Die waren nicht immer in dieser Saison unbedingt das beste Auto, meistens schon, aber auch selten so deutlich, wie es manche dann sich gerne hinfantasiert hätten. Aber das war schon eine absolute Machtdemonstration und wir können auch, wenn du magst, Dave, gleich mal einsteigen in den Kampf zwischen Verstappen und Norris. Verstappen ja auf der Pole, Norris auf Platz 2. Und da hieß es ja schon im Qualifying so, ja, der Norris, da hat er wieder einen kleinen Schlenker drin gehabt, da hätte er eigentlich auf der Pole Position landen müssen. Finde ich jetzt nicht zwingend so klar. Wenn er die Runde perfekt zusammenbekommen hätte, dann wäre er auf der Pole gelandet, zweifellos. Es ist bei weitem kein schlechtes Wochenende von Norris gewesen, sogar ziemlich stark. Natürlich müssen wir gleich über den Kampf mit Verstappen reden, aber bevor das sozusagen der Fall ist, würde ich noch gerne eine statistische Geschichte noch mit reinbringen. Oh, und zwar,
jetzt kommt's.
Lennon Norris ist der erste McLaren-Fahrer, und das ist wirklich bemerkenswert, seit Mika Häkkinen, Oscar Piastri, der drei Grand Prix hintereinander gewonnen hat für McLaren. Und wir dürfen nicht vergessen, da waren auch Alonso und Hamilton auch schon in McLaren gesessen dazwischen. Also das hat schon was zu bedeuten. Ne? Also Nicht so schlecht.
Das ist natürlich schade, weil es eine sehr schöne im Kreisfragen-Frage gewesen wäre.
Ja.
Aber wenn wir gerade schon bei Oscar Piastri sind, dann lassen wir noch Kevin mal ein bisschen zu Wort kommen. Der sieht da nämlich schon einen neuen Dominator auf uns zukommen. Erzähl mal.
Moin Leute, ich glaube, wir können uns echt nicht beschweren über dieses Miami-Rennen. Vom Sprint-Quali über den Sprint, über das richtige Quali und das richtige Rennen hatten wir, glaube ich, 4 richtig gute Sessions voller Action, voller Kontroversen. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, zumindest meine Meinung, dass die Formel 1 momentan einen neuen Dominator heranwachsen sieht mit Oscar Piastri, der einfach on point da ist, wenn es drauf ankommt. Und man hat genau diesen Unterschied gesehen hier beim Miami Grand Prix im Rad-an-Rad-Duell. Oscar Piastri legt sich Verstappen 2-3 Runden lang zurecht und drängt ihn dann in den Fehler, macht selbst nicht den Fehler, obwohl er eine Wagenbreite vorne ist, außenrum zu versuchen zu überholen. Wir wissen alle, das funktioniert mit Max Verstappen nicht. Norris hat diese Erfahrung schon 100 Mal gemacht, hat trotzdem in Runde 1 den gleichen Fehler gemacht, ist außen neben ihm geblieben und hat dadurch das Rennen verloren. Denn wer hätte da einfach zurückgesteckt, hätte Platz 2 genommen für den Moment, hätte er wahrscheinlich als erstes an Verstappen vorbeifahren können und seine Pace über das Rennen war sogar besser als die von Oscar Piastri. Aber wenn du halt so lange hinter Verstappen festhängst, den Fehler machst, noch mehr Positionen verlierst, ja, und Oscar Piastri in der Zeit Max Verstappen überholt und dann wegzieht, dann hast du halt selber Schuld, Lando Norris.
Ja, ich sehe es eigentlich ziemlich, ne? Ziemlich wie Kevo, muss ich sagen. Ja. Der hat es auch super zusammengefasst. Ja, ich würde mal Folgendes sagen. Norris, eigentlich genau, wie es Kevo beschrieben hat. Er hätte einfach nur außen zurückstecken müssen, ein bisschen mehr Geduld, nicht mit der Brechstange und er war da einfach auf verlorenen Posten, da wo er war. Verstappen hat keine Strafe bekommen. Klar, war wieder ein typischer Verstappen-Move, aber nicht illegal, also das muss man auch sagen. Die es nicht mit Verstappen haben halten, die haben sich wahrscheinlich schon wieder die Fingernägel abgekaut und die Haare gerauft, aber sorry, ja. das war im Rahmen des Regelwerks, das ist einfach so. Ist natürlich nicht schön, aber und andere hätten sich da vielleicht auch ein bisschen mehr Platz gelassen, aber der darf das machen und da hätte Norris ein bisschen cleverer sein müssen, denn er hatte ja das schnellere Auto und er war super schnell an dem Wochenende und kurz danach hat halt Piastri gezeigt, dass er einfach wartet, bis Verstappen einen seiner seltenen Fehler macht. Und dann relativ easy vorbeigezogen. Ja. Und eben nicht außen, sondern halt an der Stelle, wo es dann tendenziell auch möglich ist.
Sagt sie natürlich im Nachhinein klar. Sehr, sehr leicht. Ne? Ich denke, Lando Norris hat es nach dem Rennen auch schon selber sehr gut zusammengefasst. Er meinte, naja, wenn er es probiert, wird er kritisiert. Wenn er es nicht probiert, wird er genauso kritisiert. Eigentlich kann er es in den Augen der Fans, sage ich mal, ja, gar nicht richtig machen. Und die Chance war durchaus da. Er hat es probiert, aber auch am Start eigentlich vorne.
Verstappen. Stimmt, ja.
Hat hart gemacht, ja, gewohnt hart, aber gerade noch an der Grenze. Es sah ja auf Andi ein bisschen schlimmer aus. Wir haben ja dann auch direkt auf WhatsApp ein bisschen hin und her geschrieben während des Rennens. Man muss auch sehen, Verstappen kam beim Rausbeschleunigen ein bisschen das Heck. Dadurch ist er ein bisschen in Richtung vom Lando Norris getragen worden, noch wahrscheinlich mehr, als er ohnehin wollte. Und dann sah es halt ein bisschen brenzlig aus. Ist dumm gelaufen, kann aber am Start passieren. Also fand ich völlig in Ordnung und im Rahmen. Und ich bin jetzt, weiß Gott, niemand, der Max Verstappen da einen großen Schutz nimmt. Traditionell, sage ich mal, aber in dem Fall mache ich ihm gar keinen Vorwurf. Auch die vermeintlichen Fehler, die Verstappen da gemacht hat. Er hat sich halt hier und da minimal verbremst. Das haben wir aber so ziemlich von jedem Piloten im Laufe des Wochenendes schon gesehen. Und man hat genau gesehen, Max Verstappen hat halt ein Auto mit Defiziten gegenüber den McLaren da unterm Hintern gehabt und er hat versucht natürlich die Defizite zu überfahren, wie er das halt immer macht und ist dabei halt 2-3 Mal so wirklich ein Mühe übers Limit gekommen, aber er hat es da sofort wieder korrigiert und kontrolliert. In einem der Fälle hat es eben gereicht, dass Piastri halt vorbeigekommen ist. Das hat der Oscar Piastri aber auch hervorragend gemacht, er hat ihn sich da zurechtgelegt, aber und das darf man bei aller berechtigten Kritik an Lando Norris auch nicht vergessen, auch bei Piastri hat es ja 10 Runden oder so gedauert, bis dann wirklich zu einem Überholmanöver kam. Er hat dann auch geduldig gewartet, bis die Reifen anfangen da einzugehen im Grand Prix. Ja, also ja,
das ist halt so diese etwas größere Cleverness gewesen, aber gleichzeitig muss ich sagen, Senna ist mir zweimal irgendwie in den Sinn gekommen, und zwar einmal bei bei Verstappen, der ja aus einem dann in dem Rennen auf jeden Fall deutlich unterlegenem Auto dann noch so viel rausgeholt hat, um dann beide McLaren-Fahrer wirklich rundenlang zu ärgern. Aber auch bei Norris tatsächlich, denn in der Situation da kurz nach dem Start, da ist er halt, und das hat ja, ist ja ein sehr berühmtes Zitat von Ayrton Senna, der gesagt hat, wenn du nicht mehr versuchst, in die Lücke reinzustoßen, dann bist du kein Rennfahrer mehr. Und Norris hat eben diese Lücke gesehen. Und der Instinkt sagt, okay, rein da, wer weiß, wann ich die Chance wieder habe. Klar, wie du schon gesagt hast, im Nachhinein ist man immer schlauer. Piastri hat es im Endeffekt cleverer gemacht. Norris hätte das auch so haben können, wenn er ein bisschen rationaler gewesen wäre. Aber das passiert ja, das sind Entscheidungen in Zehntelsekunden,
die man treffen muss. Gerade am Start musst du halt gucken. Wenn sich was auftut, muss sein.
Am Ende, wenn er kurz zurückzieht und ihm hinten einer drauf fährt, dann ist er ein noch größerer Depp.
Und Lando Norris hat ein bisschen länger gebraucht, um dann später im Rennen an Verstappen vorbeizukommen. Aber bis dahin, und das fand ich sehr erfrischend, hat Lando Norris ja sich trotzdem sehr gut da nach vorne gepflügt. Er ist ja dann nach diesem Schlamassel am Start, war er auf Platz 6, hat dann durchaus einige Autos überholen müssen. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht, sehr sauber. Kompromisslos, hast du gerade schon gesagt. Also ich fand es eigentlich eher eine positive Vorstellung von Lando Norris. Und ja, Max Verstappen überholst du halt nicht so einfach.
Ja.
Die beiden kennen sich aber auch sehr gut, das muss man natürlich auch dazu sagen. Die haben dann auch geflaxt nach dem Rennen. Lando Norris war ohnehin guter Dinge, also ich glaube, er war ganz happy mit seiner Leistung. Mit dem Ergebnis vielleicht nicht ganz so. Man muss aber auch sehen, Lando Norris hatte am Samstag im Sprint wieder ein bisschen Glück mit dem Safety Car. Hat den Sprint dann ja auch gewonnen, knapp vor Oscar Piastri. Das war dann schon ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Und ganz spaßig, dass du da den Senna-Vergleich aufmachst. Ich wollte es nämlich tatsächlich auch in dieser Folge erwähnen, ob wir da jetzt gerade bei McLaren wieder so eine Art Senna-Pro-Situation haben. Natürlich ohne die ganz beinharte Rivalität bisher. Aber ich denke, die beiden Charaktere, Lando Norris und Oscar Piastri, sind in ihren Anlagen schon durchaus ein bisschen vergleichbar. Oscar Piastri ist da halt wirklich mehr der Prost, der ist halt sehr berechnend, er fährt nicht, er hat nicht den absoluten Speed so, ja, er ist jetzt kein Top-Qualifier auch, er hat sich für den Grand Prix zum Beispiel nur in Anführungsstrichen auf der 4 qualifiziert, auch wenn es da super eng zugeht, aber er ist halt dieser berechnende, kühle Pilot, der sich ein Rennen zurechtlegen kann, der sich Gegner zurechtlegen kann und dann eiskalt zuschlägt, wenn es drauf ankommt. Und Lando Norris ist halt mehr so dieser leidenschaftliche, emotionale Typ, ne, er ist schnell, er war auch, kann man natürlich darüber diskutieren. Eigentlich war er ein bisschen schneller als Oscar Piastri in dem Rennen auch oder übers ganze Wochenende hinweg gesehen.
Ja.
Kann man sicher Argumente für finden. Ja. Er setzt aber diesen Speed dann nicht immer in Ergebnisse um, ja, weil er halt hier und da ein bisschen ungestüm ist. Also ich glaube, es könnte schon sein, dass man da so eine Senna-Prost-Situation light hat, haben aktuell. Wäre natürlich spannend, ja, wenn sich es dann entsprechend auch weiterentwickelt, dann steht uns noch was bevor. Ich würde gern von euch wissen, ja, seht ihr das auch so? Teilt ihr da die Meinung? Haben wir ein bisschen diese vergleichbaren Senna-Prost-Ding da gerade am Laufen oder spinne ich mir das gerade nur herbei?
Ich finde, man kann es schon sagen.
Ne?
Da würde ich sagen, Dave, haben wir jetzt, glaube ich, recht ausführlich über McLaren geredet. Dann lass
wir werden es in den Fahrernoten noch ausführlicher tun.
Ja, das ist dann die Folge nach dieser Folge. Die kommt dann auch morgen dann. Jetzt würde ich sagen, lass uns doch mal zu Ferrari springen. Auch da gibt es viel zu besprechen. Und auch da hat Kevo natürlich eine Meinung dazu.
Ansonsten noch Ferrari natürlich extrem viel Meme-Potenzial, was da wieder los war. Geile Funksprüche von Lewis Hamilton und ich fühle ihn. Ich fühle ihn schon, weil auf frischen Mediums, warum lässt du nicht einfach Hamilton direkt vorbei, lässt ihn quasi Leclerc ziehen, verringerst dadurch auch die Lücke nach vorne auf Antonelli und wenn der Reifen bei ihm einbricht, was ja später der Fall war, da war der Harte wieder besser, dann tauschst du halt zurück. Aber ich verstehe halt nicht, warum man da so viel Zeit dahinter verplempert. Du machst dir deinen Reifen kaputt durchs Überhitzen, bist ganz halt in der Dirty Air. Keiner hatte was davon. Also Ferrari, nächstes Mal Hamilton vorbeilassen, ihn pushen lassen. Wenn der Reifen einbricht, das siehst du an den Daten, lässt du halt Leclerc wieder vorbei. So haben wir mal wieder eine Menge Meme-Potenzial bei Ferrari.
Ja, ich fand es jetzt sehr unterhaltsam, Dave, als der als Hamilton da diesen, ja, wenn ihr jetzt schon am Überlegen seid, dann macht doch gleich am besten noch eine Teepause irgendwie.
Es war brillant.
Er hat sehr harte Worte auch gewählt, ohne da, aus meiner Sicht jetzt, also hat ja, ich weiß, dass ein paar andere Leute das auch ganz anders gesehen haben, die ja gesagt, so kann man gar nicht mit seinen Mechanikern reden. Ich fand, es war noch im Rahmen, aber man hat gemerkt, der kocht vor Wut, ja. Das war definitiv klar. Und er hat jetzt aber keine, finde ich, zu krassen Worte gewählt. Aber es hat mich insofern als Hamilton-Fan, ihr seht es ja da hinten, hat es mich gefreut, dass man gemerkt hat, da ist jetzt mal Leben drinnen. Der hat Bock und der hat auch nach dem Rennen, als dann die Gemüter wieder runtergekühlt waren, sowohl bei Leclerc als auch bei Hamilton, als auch generell beim Team, das sind ja auch alles Profis, muss man da sagen. Da ist dann normalerweise danach, die wissen das auch, dass da kochen die Emotionen hoch und dann danach bespricht man das in Ruhe und da ist erstmal jetzt auch nicht was, wo man sich Sorgen machen muss. So. Aber dann hat er auch gesagt, also er kommt jetzt immer besser im Auto zurecht. Also nach dem Grand Prix hat er jetzt gesagt, so er fühlt es langsam und das sah ja auch im Großen und Ganzen gar nicht schlecht aus. Er ist zwar nicht ins Q3 gekommen, zum Beispiel im Qualifying, aber er war sehr knapp hinter Leclerc, das darf man nicht vergessen. Also in einem, letztes Jahr zum Beispiel, da waren ja die, war das Feld auch schon recht nah beisammen, aber da hätte das auf jeden Fall gereicht, würde ich jetzt mal sagen. Das waren ja wirklich ganz kurze Abstände. Und im Rennen selber jetzt, also es ist gar nicht so schlimm alles, aber er merkt jetzt, er ist näher an Leclerc dran und ich glaube, da jetzt erwacht er zum Leben, weil jetzt will er das dann eben auch einfordern und wenn er merkt, er ist auf softeren Reifen, er war ja auf den Mediums, Leclerc war auf den harten Reifen unterwegs und da ist er ja mit Riesenschritten an ihn rangekommen und er wäre wahrscheinlich auch, wenn sie gleich vorbeigelassen hätten und darum ging es ja dann eigentlich auch, ihm erstmal davongezogen. Wie lange er das gehalten hätte, andere Frage, weil der Reifen ist ihm ja dann eingebrochen und sicherlich auch sehr viel früher, als das normalerweise der Fall gewesen wäre. War ja ein paar Runden hinter Leclerc dann in der Dirty Air. Ja, und da kann man jetzt natürlich ein Fass aufmachen, Dave. Ne? Wie findest du das Ganze? Ja. Hätte Ferrari da schneller schalten müssen? Hat er sich da zurecht aufgeregt?
Natürlich. Ja. Also Kevin hat es ja schon prima analysiert. Natürlich hätten sie da schneller schalten müssen. Es ist aber auch klar, dass man da, dass sie da halt sehr diffizil natürlich darauf achten müssen, auch auf die Teamchemie, dass das da stimmt. Fred Vasseur hat es natürlich hinten raus dann ein bisschen verteidigt, hat gemeint, die mussten halt vergleichen, ob Hamilton dann wirklich schneller ist oder ob er nur den DRS-Vorteil hat, das müssen die halt kurz auswerten und so. Das zieht sich natürlich dann auch und Lewis Hamilton hat es ja selber dann auch nach dem Rennen beschwichtigend verteidigt, hat gemeint, naja, er war jetzt nicht böse oder gemein, er hat halt sehr sarkastische Kommentare gemacht, weil er natürlich in dem Moment dann halt schon angefressen war, das ist ja ganz klar und er wollte was erreichen und das ist genau das, was du sagst, ja, da brennt das Feuer wieder und er merkt, er ist nah dran, er kann vielleicht eine Chance nutzen, aber sind wir mal ganz ehrlich, beide waren schlecht drauf, weil sie beide natürlich zu weit hinten waren. Beide hatten wieder eine Strategie sich zurechtgelegt, dass sie dann einen langen ersten Stint fahren, dass sie dann auch vielleicht wieder in freier Luft fahren können. Wir haben ja in Jeddah gesehen, wie gut dann der Ferrari auf einmal doch geht, ja, wenn er mal nicht in Dirty Air von vorausfahrenden Autos fahren muss. Diese Strategie wurde halt vom Virtual Safety Car zunichte gemacht im Grand Prix. Ja. Also es gab ja drei Virtual Safety Car Phasen. Eine, ich glaube, in Runde 28, 29, da sind die beiden ja dann auch an die Box gekommen und mussten eigentlich ihre Strategie mehr oder weniger aufgeben. Lewis Hamilton hätte auf den harten Reifen, der ja zu Beginn des Rennens drauf hatte, noch viel, viel länger fahren können wahrscheinlich als Charles Leclerc. Hätte dann hinten raus natürlich einen deutlich frischeren und besseren Medium gehabt und. Also hätte, wäre, wenn. Es ist für Ferrari einfach insgesamt nicht so geil gelaufen. Aber weil wir gerade in der Highlight-Folge sind, ein Highlight gab es ja dann doch. Lewis Hamilton wurde im Sprint Dritter und das ist ja durchaus nicht unverdient. Er hat ja da auch im richtigen Moment die Reifen gewechselt. Er hat keine Fehler gemacht und alles hat sich wieder für ihn gefügt. Also das Feuer ist da, die Leidenschaft ist da. Im Sprint liefert der Ferrari offensichtlich noch ein bisschen mehr ab als in den Grand Prix. Es ist nicht alles gut, es ist aber auch nicht alles so schlecht, wie es gemalt wird auf jeden Fall. Man hat aber gesehen, und darauf zielen wir durchaus auch mit einem unserer Thumbnails ab. Ja, wir sprechen da vom Ferrari-Fiasko. Das war es natürlich nicht komplett. Aber man hat genau gemerkt, also auch zwischen Piloten, Boxenmauer, unter dem Piloten selber ist schon Reibung da auf jeden Fall. Die möchten beide und sie tun alles dafür auf der Strecke. Eben dann auch gerne im Ohr ihres Renningenieurs jeweils und so. Und jeder versucht dann Vorteil, sich rauszuholen. Aber Fred Vasseur hat am Ende des Tages auch wieder genau das Richtige gesagt. In allererster Linie arbeiten wir alle für Ferrari. Und das dürfen die Piloten natürlich auch nie vergessen. Sie haben ich denke so oder so das Ergebnis maximiert, auch wenn es nicht viele Punkte waren, die sie da geholt haben, aber realistisch betrachtet wäre es wahrscheinlich auch, egal was sie gemacht hätten, kein Punkt mehr geworden. Antonelli, ja, hinten raus könnte man natürlich drüber sprechen.
Ja, die, glaube ich, hätten sie vielleicht bekommen, aber.
Ja. Vielleicht, ich denke, er war trotzdem auch nicht so langsam, wie er aussah. Ich denke, er hat auch eher Reifen gespart und geschont und dann wären sie näher rangekommen, hätte er nochmal auf die Tube gedrückt. Ja. Aber daraus ergibt sich eine wunderbare Überleitung, denn auch über Andrea Kimi Antonelli müssen wir sprechen. Ja. An diesem Wochenende in Miami ist sein Stern, glaube ich, endgültig aufgegangen und alle, die vielleicht noch letzte Restzweifel hatten, müssen jetzt beiseite wischen. Pole für einen Sprint, ja?
Ja.
Im Sprint-Quali war er Erster, im Quali für den Grand Prix war er Dritter. In einem Mercedes, der, naja, jetzt nicht unbedingt das Top-Material ist. Deutlich langsamer als die beiden McLaren natürlich. Deutlich langsamer als sein Red Bull mit Verstappen am Steuer. Man kann argumentieren, mehr oder weniger gleich schnell wie die Ferrari.
Und ja, aber vor allem auch schneller als Russell, ne?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Am ganzen Wochenende eigentlich war er schneller als Russell. George Russell hat dann mit seiner Erfahrung und nicht zuletzt mit ein bisschen Safety-Car-Glück es doch geschafft, die Reihenfolge umzudrehen und es aufs Podest zu schaffen wieder. Also auch über Russell müssen wir ein paar Worte verlieren. Beide Mercedes-Piloten aber wirklich sehr stark und überzeugend am Wochenende, oder?
Absolut. Und Kimi Antonelli, wenn der jetzt weiter sich so entwickelt und auftreten in der Formel 1, da können wir einiges erwarten. Aber um diese Euphorie ein bisschen zu senken, ich fand es ganz spannend. Ich bin ja jetzt kein, also Dave und ich, wir fahren relativ oft Karts. Das macht uns Spaß. Da sind wir jetzt auch keine blutigen Anfänger mehr und können da auf den meisten Strecken so in den oberen Viertel oder Drittel mithalten. Aber wir sind jetzt keine Experten, irgendwie was jetzt die Racecraft sozusagen angeht von den Fahrern. Mhm. Aber ich schaue mir ganz oft Peter Windsor an, ein super Journalist aus dem englischsprachigen Bereich, ehemaliger Rennfahrer, weiß ganz viel. Und der sagt Folgendes: Der Rennstil von Andrea Kimi Antonelli, diese Exzellenz, die Andrea Kimi Antonelli vor allem ausmacht, so seine ganz große Stärke, das sind langsame Kurven. Da hat er eine Technik drauf, die vielleicht kein zweiter aktuell im Grid hat. Ja? Mhm. Und der zirkelt das Auto da drum. Also bei Strecken, die viele langsame Kurven haben, da ist der, da kommt sein ganzes Talent zum Tragen. So muss man es ausdrücken. Und das ist in Miami jetzt der Fall gewesen. Ich bin mal gespannt vor dem Hintergrund mal auf Monaco zum Beispiel. Das ist definitiv Ungarn zum Beispiel, genau. Aber da bin ich auf jeden Fall jetzt mal gespannt, ob sich das dann im Laufe der Saison bewahrheitet. Mhm. Es scheint hier definitiv zum Tragen gekommen zu sein. Das heißt also, es wird sicherlich nicht bei jedem Grand Prix jetzt so weitergehen. Allein schon deswegen, weil Antonelli auch noch nicht alle Strecken kennt. Aber es ist ja spannend, weil Russell merkt jetzt auch schon. Und ich finde, nach dem Sprint-Qualifying, da war er schon ziemlich angefressen, der Russell. Das hat man ihm angesehen. Ja. Das hat nicht so richtig gepasst.
Er hat fair gratuliert, ne, aber war schon so.
Ja, ich finde, sein Blick hat schon. Ja. Also,
aber pass auf, zwei Sachen dazu. Antonelli kannte auch die Strecke in Miami nicht. Das macht seine Leistung umso krasser einfach. Er ist halt im Simulator natürlich gefahren, aber das ist ja halt so semi-vergleichbar mit der realen Strecke. Und dann kommt er hin und knallt das Ding einfach mal auf Pole. Das war wirklich, wirklich großartig. Und zu dem Punkt, dass er in langsamen Kurven so gut unterwegs ist, es stimmt, er hat die Pole für den Sprint sich tatsächlich in der vermeintlich letzten Kurve geholt. Also Turn 17, das ist die letzte langsame Kurve, bevor es dann links-rechts auf die Start-Ziel-Gerade geht. Aber diese links-rechts ist ja mehr oder weniger eine Gerade, ja, theoretisch. Und in dieser langsamen Kurve 17 hat er über eine Zehntel auf Oscar Piastri war es, glaube ich, rausgeholt, der bis zu dieser Kurve eigentlich auf Pole-Kurs war. Also ja, hat der gute Peter Windsor schon, glaube ich, recht damit. Auch wenn, ich meine, er war nicht Rennfahrer, aber er war Pressekoordinator bei Williams mal.
Ich glaube, er ist auch ein paar Rennen gefahren, aber er war jetzt kein Rennfahrer im Sinne von...
Whatever, auf jeden Fall kennt er sich aus.
Genau, ja.
Sehr, sehr gut.
Ja, ja. Und dementsprechend, also an der Stelle mal ein Satz, also wenn euch sowas gefällt, solche Analysen und Hintergrundwissen, einfach mal kurz auf Abo klicken, lohnt sich, wenn ihr sowas mögt. Und dann würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen noch weiter mit Russell, denn der hat auch noch ein paar Statistiken für sich verbuchen können, selbst wenn das Wochenende insgesamt nicht top für ihn gelaufen ist, in Rennen dann schon in seine Richtung, in Qualifyings nicht so. Aber er ist der einzige Fahrer in dieser Saison bisher, der, weiterhin sicherlich auch, weil Die anderen haben es ja schon nicht mehr geschafft, aber er ist immer in die Top 5 gekommen, immer. Und er hat einige Podien jetzt schon gesammelt und ist, und das muss man sich jetzt auch mal für Zunge zergehen lassen, er ist nur 6 Punkte in der Fahrer-WM-Wertung hinter Max Verstappen. Und Max Verstappen loben wir ja schon immer dafür, dass er ja mit seiner Klasse aus dem Red Bull so viel rausholt, dass er noch irgendwie im WM-Kampf halbwegs realistisch drin ist. Klar, realistischerweise, die Saison ist noch lang, blablub, aber ihr wisst, was ich meine. Russell dürfen wir da nicht vergessen und ich würde jetzt nicht sagen, dass der Mercedes ein besseres Auto per se ist als der Red Bull. Der ist vielleicht einfacher zu bändigen als der Red Bull. Schneller ist er aber nicht unbedingt.
Nicht unbedingt, aber das muss ja nichts heißen. Ja? Also ein breiteres Arbeitsfenster kann ja auch dazu dienen, dass ein Pilot oder dass beide Piloten, und in dem Fall ist es ja auch wirklich so, da Ergebnisse maximieren können an so einem Wochenende. Da bin ich sehr gespannt. Also ich halte ja, wir halten ja beide sehr, sehr große Stücke auf George Russell. Das ist ja, ja, vielen Zuschauern, die uns schon ein bisschen länger verfolgen hier, und das tun ja viele von euch, vielen Dank dafür, ist das ja bekannt. Ja, wir halten George Russell für einen sehr, sehr starken Piloten und er beweist es im Prinzip auch wieder. Er war in seiner Williams-Zeit auch schon sehr stark, hier und da noch der ein oder andere Fehler, oft leider auch wirklich zur ungünstigsten Zeit, ja, gerade wenn er ein gutes Ergebnis hätte einfahren können, ist irgendwas schief gelaufen, aber dahingehend hat er sich total konsolidiert mittlerweile, ja, er macht eigentlich kaum noch Fehler, er ist in der Regel immer zur Stelle und er war ja zu Beginn seiner Karriere immer eher Mr. Saturday, also sehr, sehr stark im Qualifying und dafür mit dem ein oder anderen Defizit im Rennen noch. Ich glaube, mittlerweile ist es mindestens ausgeglichen, wenn nicht sogar umgekehrt. Er holt am Samstag immer noch meistens sehr viel raus, hat sich jetzt zum ersten Mal hier von Antonelli bügeln lassen müssen. Aber im Rennen war er halt wieder zur Stelle. Ja. Er liest die Rennen sehr gut, er ist strategisch sehr stark, hat eigentlich immer die richtige Idee, wenn es darum geht. Er ist immer ruhig und fährt das Ding halt sauber nach Hause, ja. Und das bringt einen halt sehr, sehr weit. Also Konsistenz ist absolut King. Auch da können wir gerne auf unsere Eskapaden im Go-Kart verweisen. Hilft ja nichts, wenn man eine schnelle Runde hinkriegt und dann 10 Runden irgendwo rumgurkt. Eher eine Zehntel herschenken, dafür diese Zehntel langsamer dann Runde für Runde abspulen und wirklich in so in den Rhythmus reinkommen, in eine Art Trance. Und dann landest du am Ende auch einfach weiter vorne. Ja, ist wirklich super. Bin gespannt, wie weit es ihn noch trägt. Und weil wir jetzt gerade das Stichwort Williams hatten, auch ich über die sollten wir noch reden. Ja.
Genau.
Und nicht zuletzt, unser Freund Kevo hat da auch eine Meinung dazu.
Auch Williams möchte ich noch erwähnen, die eine sehr, sehr gute Pace hatten, wo es aber auch intern ein bisschen unruhig war. Da gab es auch ein paar Kontroversen, denn eigentlich war abgemacht, dass Albon nicht attackiert. Albon hat aber diese Entscheidung von der Rennen, von dem Team zu spät bekommen und hat dann in dem Moment, wo er die Anweisung bekommen hat, war er gerade schon dabei, Albon Sainz zu überholen. Also auch da kommunikativ muss da einiges besser werden. Aber alles in allem, glaube ich, haben wir ein super Rennwochenende gehabt und ich freue mich jetzt schon auf Imola.
Tja, also Albon aus meiner Sicht, also generell mal Williams, Wahnsinn. Also man sieht diesen richtig im Aufwind. Albon auch weiterhin besser als Sainz. Und ich lasse dich dann gleich hier alles ein bisschen tiefer, aber was ich wirklich nur mal so als Tagline. Albon besser als Sainz. Und Sainz, finde ich, der ist wirklich mehr besser zwischen den Zähnen unterwegs diese Saison. Also auch wie er da in einer der letzten Kurven dann versucht hat, an Hamilton vorbeizugehen. Kann man machen, funktioniert halt nicht. Also ein Hamilton lässt es nicht.
Da funktioniert an dieser Stelle wieder genau der Senna-Spruch. Lewis Hamilton war schon ein bisschen abgeschlagen, hat schon ein bisschen auslaufen lassen und hat die Tür offen gelassen. Und der Sainz lässt sich doch nicht bitten, ne?
Klar, der hat dann versucht reinzustechen, aber ich finde es typisch für Sainz in dieser Saison, das hat er jetzt in vielen Rennen schon gemacht, dass er wirklich absolut rabiat, so kannte ich den jetzt nämlich in den Saisons vorher nicht wirklich, ne, dass er wirklich mit dieser absoluten Brechstange versucht, noch einen Platz gut zu machen. Das war, klar, hat er bei Ferrari auch nicht so oft nötig gehabt tatsächlich, weil das sind die Punkte und die Ergebnisse dann einfacher rauszufahren gewesen, aber der wirft wirklich alles in die Waagschale und ist auch spannend gewesen, gerade die zwei sich auf der Strecke anzusehen in so einem Duell. Aber Hamilton lässt sich dann natürlich dann auch die Butter nicht vom Brot nehmen. Und beide, muss man sagen, sind aber klar in einem Aufwärtstrend. Also Hamilton jetzt auch in den Rennen besser gewesen und auch nah an Leclerc jetzt dran an dem Wochenende. Und also zumindest jetzt im Hauptrennen. Und Sainz war ja auch lange ganz nah an Albon, haben so ein bisschen die Plätze dann auch hin und her getauscht. Am Ende dann doch relativ deutlich dahinter. Aber Albon, Dave, der hat bisher eine Top-Saison, also gerade gegen Sainz, der absolut auch reinfinden muss noch, aber Albon ist schon, muss man weiterhin sagen, einer der Topfahrer auf jeden Fall.
Er liefert auch immer ab und er macht es eigentlich seit Jahren. Alle haben, oder naja, alle nicht, sehr viele Fans, sage ich mal, auch viele Experten waren sich nicht ganz so sicher, wie gut dieser Albon wirklich ist. Er hatte jetzt auch nicht die allerstärksten Teamkollegen in den letzten Jahren, muss man natürlich dazu sagen. Und viele haben seine Leistung darauf geschoben, oder ja, dass er halt in Relation zu seinen Teamkollegen gut aussah, halt darauf geschoben, dass die Teamkollegen halt schwach waren. Aber ich denke, mit Carlos Sainz an seiner Seite kann jetzt niemand sagen, dass er jetzt einen schwachen Teamkollegen hat. Und er sieht trotzdem sehr gut aus und er fährt trotzdem Top-Ergebnisse nach Hause. Man darf nicht vergessen, im Sprint war er eigentlich Vierter, hat dann eine blöde Strafe kassiert, ist dann aus den Punkten gefallen. Im Grand Prix war er jetzt Fünfter. Ja. In einem Williams, ja. Also wirklich ganz, ganz großes
Beide
Tennis.
Beide Ferrari hinter ihm, ne?
Beide Ferrari hinter ihm, ja. Auch schon im Qualifying, ja. Beide Ferrari hinter beiden Williams. Das muss man sich auch mal vorstellen. Hm. Deswegen, Freunde, das Ferrari-Shirt trage ich heute, um euch Mut zu machen, ja, auf jeden Fall. Aber Williams war wirklich in Miami sehr, sehr stark. Allerdings gab es diesmal ausgerechnet beim Teamwork ein bisschen Schwierigkeiten. Beim letzten Rennen haben wir sie noch dafür gelobt, dass sie sich da gegenseitig mit der S-Hilfe irgendwie verteidigt haben gegen Isaac Hadjar. Jetzt gab es ein bisschen Fehlkommunikation. Das hat Kevo ja auch gerade schon ganz richtig gesagt. Es gab da Funksprüche, die nicht durchkamen oder die zu spät durchkamen. Und viel Tohuwabohu. Carlos Sainz hat zu hören bekommen, ja, der Albon bleibt hinter dir, wir halten die Position, irgendwie drei Kurven später gefühlt, ja, fährt der Albon an ihm vorbei und überholt ihn. Carlos Sainz so, ja, was ist denn hier los? Ja, also bisschen Misskommunikation. Ich denke, das wird James Wouts aber auch natürlich auf die eigene Kappe nehmen und das tunlichst auch abstellen in Zukunft. Ich glaube, das war jetzt ein einmaliger Ausreißer, Aussetzer in der Hinsicht. Und ich denke trotzdem, der Teamgeist ist intakt und ja, sie holen eifrig Punkte. Formel Schmidt, wer von euch Formel Schmidt guckt, ich hoffe, das tut ihr alle, denn Formel Schmidt ist fantastisch. Ein Gruß, Schmidti. Ja, Michael Schmidt hat gesagt, er wettet um 100, also hundertprozentig sieht er, dass Williams da auf Platz 5 in der Konstrukteurswertung ankommt in diesem Jahr. Er sieht da kein anderes Team, der hinterherfahrenden Teams da in irgendeiner Form rankommen. Ja. Also Williams hält dafür sehr, sehr stark. Vor Williams sieht er eben nur noch die 4 Top-Teams, die wir gerade haben. Und ja, wir haben vor der Saison überlegt, ja, ob Williams oder Alpine die 5. Kraft werden. Der Alpine sah nach den Tests ja sehr, sehr gut aus. Davon ist leider mittlerweile nicht mehr so viel zu sehen. Also
vielleicht ja dann mit Mercedes-Motor nächstes Jahr. Der steckt ja schon nächstes Jahr drin. Ne?
Ja, also, aber genau. Wir sprechen ja noch von diesem Jahr. Genau. Also ich denke, in diesem Jahr macht der Williams das Ding wahrscheinlich wirklich um Best of the Rest.
Ja, würde ich sagen, schmeißen wir euch aus dem Video mit kurzen Worten zur Cadillac-Präsentation. Die war ja relativ lame und es gab
welche Präsentation?
Ja, ich habe es ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht mitbekommen. So schwach war die.
Ich habe es am nächsten Tag gesehen und es war ein Hauch von nichts. Ja, die haben ein Logo präsentiert, das genauso aussieht wie das Cadillac-Logo halt.
Ja, Wahnsinn. Jetzt sind wir schlauer und Perez, wissen wir auch noch nicht, ob der zurückkommt. Also da hieß es ja dann offiziell irgendwie, man versucht dann so spät wie möglich zuzuschlagen auf dem Fahrermarkt, falls sich da noch was tut. Da bin ich nicht gespannt, bin ich echt gespannt, ob Cadillac sich da nicht ins eigene Fleisch schneidet, weil das ist noch nicht so der Name oder man kann ja mit dem Team noch nicht rechnen und kalkulieren. Also ich glaube, die sollten lieber schauen, dass sie da bewährte Kräfte bekommen, die gerade noch verfügbar sind, bevor sie es vielleicht nicht mehr sind. Also das ist
mit anderen Worten, wir sollten noch eine Folge dazu machen, wer da die Kandidaten sind und nicht zuletzt ein gewisser Mick Schumacher war ja im Paddock in Miami, hat mit alten Freunden wieder gesprochen, man hat ihn oft mit Esteban Ocon gesehen, die haben gescherzt zusammen und gesprochen. Er ist offensichtlich laut einigen Experten durchaus auf der Shortlist bei Cadillac. Mhm. Vielleicht ist das die wirklich allerletzte Tür, die sich da auftun könnte für ihn in der Formel 1. Es gibt noch ein paar andere Kandidaten, aber vielleicht machen wir da wirklich eine kleine Folge dazu. Ist an sich ein spannendes Thema, glaube ich. Ne?
Genau.
Aber wir haben noch zwei andere geile Sachen gesehen. Und zwar, ich habe eingangs schon erwähnt, dass mich der letzte Grand Prix oder das Wochenende jetzt insgesamt ein bisschen mit Miami versöhnt hat. Mhm. Und einen großen Anteil daran hatte nicht zuletzt die Fahrerparade. Ja, ihr habt auch das sicher schon gesehen. Ja. Ich hätte ja alles erwartet. Ja, es wurde ja bekannt gegeben letztes Jahr, dass die Formel 1 jetzt mit Lego zusammenarbeitet, dass Lego eine offizielle Formel 1 Lizenz hat. Und ihr seht hier ja auch den ein oder anderen Boliden. Das ist schon ein bisschen älter, aber es gibt ja jetzt alle möglichen Formel 1 Autos von Lego und pipapo. Aber dass die da halt wirklich lebensgroße Autos hinstellen aus Lego. Und
Doppelsitzer.
Dass die Fahrerparade dann wirklich so aussieht, dass da teamweise beide Piloten in dem Auto sitzen und mit 20 km/h um die Strecke fahren. Also das hat jedem gefallen, glaube ich. Die Fahrer hatten richtig Bock drauf. George Russell hat ja auch dann im Post-Race-Interview gesagt, das war sein Highlight des Wochenendes, ja, dieses ja. Lego-Race. Sein Handy hat er geschrottet dabei, es lagen dann haufenweise Lego-Steine auf der Strecke, die erst weggeschippt werden mussten, aber ich glaube, das war eine Riesen-Gaudi. Damit hätte ich nie im Leben gerechnet, es war wirklich, wirklich erfrischend und lustig. Und noch ein zweiter Aspekt war ganz cool, ihr habt das vielleicht mitbekommen, um das Rennen drumherum war ganz viel Tamtam hinsichtlich des Formel-1-Films, der Ende Juni in die Kinos kommt.
Immer und noch kein konkreter Startdatum, also ich finde das auch heftig.
Doch, ich glaube, der 27.
Ja,
Juni.
Gesagt? Ja, dann ich danke, dass schon. Du mir gesagt hast. Es ist ja irgendwie vorbeigegangen vor lauter
Promo. Nein, war, glaube ich, vorher schon klar im letzten Teaser. Jerry Bruckheimer war zum Beispiel da, der, ich glaube, es ist Regisseur offiziell, ja, der hat die Pokale waren sogar verteilt nach dem Sprintrennen und generell es wurde ganz viel Werbung betrieben für den Soundtrack vom Film, der ist wohl auch erste Sahne und hat ganz viele ja aktuelle Stars und statt den Fahrernamen über der Garage waren die Namen der Musikstars übrigens, wenn euch das aufgefallen ist, auch ein nettes Detail. Also die Formel 1 hat sich da sehr viel Mühe gegeben, auf jeden Fall reichlich PR für den Film zu machen und positiv muss ich erwähnen, es war wirklich sehr wenig Cringe-Content diesmal dabei. Hm. Oder zumindest habe ich keinen mitbekommen. Also was die verrückte, übertriebene Aufmachung angeht, die wir in den letzten Jahren kritisiert haben in Miami, ich glaube, da haben sie wirklich dazugelernt und das jetzt deutlich gemäßigter gemacht, oder?
Ja, also ich glaube auch. Also ich glaube, Texas war noch ein bisschen abgehobener immer, aber definitiv. Und ich muss sagen, man merkt, auch gerade was die Filmpromo angeht, das ist für logischerweise für Liberty Media, denen die Rechte an der Formel 1 gehören, ein Riesenmeilenstein. Da wollen sie alles richtig machen und ich bin wirklich sehr gespannt, wie gut oder wie schlecht der im schlimmsten Fall sein wird. Ich gehe da auf jeden Fall ins Kino und
ja,
Tag
wir gehen
eins
zusammen ins Kino, mein Lieber.
Und zwar so sieht's aus, ja. So sieht's aus. Und dementsprechend schreibt uns die Kommentare, ob ihr euch darauf jetzt mehr freut oder weniger. Habt ihr vielleicht schon mal in den Soundtrack reingehört? Ist euch das alles völlig egal oder freut ihr euch schon auf diesen Film? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen spätestens. Bei den Fahrernoten. Da haben wir dann auch noch sehr viel zu besprechen. Die Folge ist ja schon sehr lang geworden, auch ohne, dass wir ganz in die Tiefe gehen.
Und, es war aber ein geiles Wochenende.
Total. Hätte ich nicht gedacht, was Miami angeht. Das hat bisher nie so reingehauen wie dieses Jahr. Hat richtig abgeliefert dieses Mal. Und auch nochmal unendlich lieben Dank an dich, lieber Kevo. Die Folge ist mindestens doppelt so gut geworden, dank deinem Beitrag.
So ist es. Ja, in den Fahrernoten, die jetzt am nächsten Tag erscheinen, also morgen, je nachdem, wann ihr das hier guckt, sprechen wir über alle 20 Piloten. Es könnte nämlich zum Beispiel das letzte Rennen gewesen sein für Jack Doohan. Da gibt es Hinweise darauf, vielleicht wissen wir dann schon mehr. Und überhaupt über das Glück der Sauberpiloten müssen wir sprechen. Was war bei Haas los, bei den Racing Bulls? Liam Lawson hat sich wieder mal nicht mit Ruhm bekleckert. Es gab Strafen, es gab Defekte. Also all das dröseln wir dann jenseits dieser Episode hier auf in unseren Fahrernoten. Unbedingt ein Abo da lassen, wieder reinschauen, dann erfahrt ihr alles und vor allem unsere Meinung. Bis dahin, tschüss, ciao.